So, ja, guten Morgen. Heute Morgen möchte ich über Worte reden. Worte sind wichtig, Worte sind mächtig, aber mit dem Reden ist es gar nicht so einfach. Ich habe dazu mal ein bisschen recherchiert und einige Sachen gelesen. Das wollte ich euch am Anfang so mal zur Einleitung mitgeben. Zum Beispiel in einem Artikel stand, dass Frauen im Durchschnitt 30.000 Worte am Tag sagen. Männer nur 15.000. Ich habe auch noch weniger gelesen, aber nehmen wir mal die Zahl. Manche schließen daraus, die geben den Frauen den Rat, ja, wenn sie was zu besprechen haben, sollten sie das morgens tun, weil die Männer abends keine Worte mehr übrig haben. Ein Mann sitzt auf der Couch und liest diesen Artikel seiner Frau vor und fragt, warum ist das eigentlich so? Und sie antwortet, das ist so, weil ihr nicht gut zuhört und wir alles zweimal sagen müssen. Und der Mann dreht sich um und sagt, wie bitte? Eine andere Geschichte, die Tür klingelt, ein kleiner Junge steht, macht auf. Die Großmutter mütterlicherseits steht vor der Tür. Hallo Oma, ich freue mich so, dich zu sehen. Jetzt kann ich endlich Papas großen Trick sehen. Die Oma fragt, na, was ist denn das für ein Trick? Der Junge sagt, ja, Papa sagt, er könnte die Wände hochgehen, wenn du kommst. Bei Kindern muss man also auch aufpassen, was man sagt. Ja, oder eine Geschichte von Churchill. Churchill war ja der Prime Minister, also der Kanzler sozusagen von England im Zweiten Weltkrieg. Er hat viele brillante Sachen gesagt, aber eine Geschichte finde ich besonders gut und lustig. Und zwar saß er und Lady Astor, was die damals zu tun hatte, weiß ich auch nicht, aber irgendwie war die wohl auch im Regierungsgeschäft. Und sie saßen abends an einer Bar und hatten eine Auseinandersetzung, hatten eine Meinungsverschiedenheit. Und schließlich war die Lady Astor richtig sauer und sagte zu ihm, also wenn ich deine Frau wäre, dann würde ich deinen Tee vergiften. Und Winston sagt daraufhin, wenn du meine Frau wärst, würde ich ihn trinken. Es wird noch schlimmer. Sie sagte dann, Winston, du bist betrunken. Winston antwortete, ja, das stimmt. Aber du bist hässlich und morgen bin ich wieder nüchtern. Spitze Worte, spitze Zungen. Ja. Soweit. Aber jetzt im Ernst. Ich möchte eine Bibelstelle damit anfangen, und zwar die erste Stelle. Machst du die erste? Oder, warte, Moment. Ich mache die erste Stelle. Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Der zweite Teil ist ein bisschen komisch in der Übersetzung. Also eine Übersetzung sagt, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt oder mit Liebe benutzt, genießt ihre Frucht. Eine andere Übersetzung sagt, wer zu viel redet, muss es ausbaden. Also ich glaube, hat beide Seiten. Aber der erste Teil ist besonders interessant, glaube ich. Und da gibt es auch noch viele andere Stellen in der Bibel, nämlich wie viel Macht eigentlich das hat, was wir sagen. Tod und Leben sind Gewalt der Zunge. Zum Beispiel auch Sprüche 12, 18, wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Die Zunge der Weisen bringt Heilung. Das ist echt ein Unterschied. Oder ein freundliches Wort heilt und belebt, aber eine böse Zunge raubt jeden Mut. Das ist ja interessant. Nicht nur tut weh, sondern es raubt Mut. Ein böses Wort raubt Mut. Sehr interessant. Und dann noch eine Stelle aus Jakobus. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht was zu Schulden kommen, aber am meisten doch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Und dann im Vers 4 geht's weiter. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie doch so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. Das habe ich falsch abgeschrieben. Also das kleine Ruder lenkt das Schiff. Und man könnte folgern, und das ist wohl auch gemeint, die Zunge lenkt den Menschen. Das ist interessant. Es gibt noch viel mehr Stellen dazu. Und ihr braucht jetzt euch keine Sorgen machen, jetzt, es gibt noch viel mehr Bibelstellen auch, wo ich noch angucken werde, aber es gibt hinten Ausdrucke nachher, wo die alle nochmal drinstehen, die ihr euch mitnehmen könnt. Ihr braucht also nicht versuchen mitzuschreiben oder euch das zu merken oder so. Aber was sehen wir hier? Worte können heilend sein, aber auch tief verletzen und für viele Jahre wirken. Ich will jetzt nicht so sehr darüber reden, was wir anderen sagen. Also was wir zu anderen sagen sollten, wie wir reden sollen, was ja sicherlich eine andere Predigt wert ist, aber sondern was das Umgekehrte, was wir selber hören und was das mit uns macht. Was wir gehört haben, was uns vielleicht definiert, geradezu festlegen kann. Das können ermutigende, heilende Worte sein, wie zum Beispiel eine Mutter sagt zu einem Kind, Kind, du schaffst das, ich glaube an dich, halte durch. Oder Trost, wenn was passiert ist, das Knie blutet. Ja, das sind gute Worte. Eine Begabung zu loben. Du kannst so gut singen, mach weiter. Auch wenn es in Wirklichkeit noch gar nicht so stimmt. Aber man ist ja unterwegs und man sagt ja, bevor man gut ist, ist man die meiste Zeit schlecht. Kennt ihr das? Also man muss ja dahin wachsen. Und Mut zu machen, wo man sieht, da ist was. Mach weiter, entwickel das. Oder du wirst deinen Weg schon finden. Eine Geschichte von dem, wie Worte auch ganz schwierig, ganz negativ sein können, auch wenn sie unbedarft vielleicht sind, ist von meiner Frau Emi. Ich habe sie gefragt, ich darf das erzählen. Und zwar hatte sie einen Onkel, der hat sie immer Dummerchen genannt. Er fand das wohl ganz lustig, aber Emi fand das eigentlich nicht lustig. Das hat sie damals nicht so überblickt, aber in Wirklichkeit hat sich das dauernd schon so festgesetzt. Ich bin ein Dummerchen. Und schließlich glaubte sie ihm und das hat dann zur Folge gehabt und ihre Mutter sagte das auch, dass sie kaum noch den Mund aufmachte und sich auch in der Schule nicht besonders angestrengt hat. Denn wer will schon wissen, was ich sage? Und in der 9. Klasse war dann eine Lehrerin, die so ganz nebenbei sagte zu ihr, was willst du denn studieren? Und dann hat sie gedacht, hä, ich studieren? Ich bin doch ein Dummerchen, das geht doch gar nicht. Und das hat dann angefangen in ihrem Kopf zu rotieren. Studieren? Vielleicht geht's ja doch. Und irgendwie hat das in ihrem Kopf was gedreht. Sie war auch Christ, ich war in der Jugendgruppe da, das hat sicherlich auch dazu beigetragen, zu denken, ja Mensch, Gott hat mit mir was vor. Das stimmt vielleicht gar nicht. Und diese ganz neue Welt des Denkens hat dazu geführt, dass sie tatsächlich studiert hat, als einzige in der Familie, hat dann Kommunikation und Theologie studiert, war einige Jahre Pastorin in der Studentenarbeit in einer großen Gemeinde und dann Studentenarbeit an der Uni in San Diego. Wir sehen also, es kann wirklich in beide Richtungen gehen. Es kann total ermutigend sein und dir Energie und was weiß ich geben. Und es kann auch einen riesigen Einfluss haben. Manchmal ist es nicht so schlimm. Also was heißt nicht so schlimm? Ich denke, man macht sich nichts draus. Wenn da so zwei Kinder sich streiten und einer sagt, du blöd Mann. Und dann sagt der andere, selber blöd. Dann fliegen noch vielleicht ein paar Sandspielzeuge. Und dann sagt man, ach, geh doch weg nach Hause. Und dann gehen sie nach Hause und am nächsten Tag spielen sie weiter. Das macht nicht viel. Meistens nicht. Und es gibt ganz viel davon und zum Glück ist es auch so. Aber manchmal hören wir etwas, was so richtig reinhaut wie eine Bombe. Wie eine Bombe, die einen erschüttert und wirklich trifft, die einen für Jahre bestimmen kann. Und ich glaube, dass viele von uns das erlebt haben in einer Weise und vielleicht fällt euch jetzt schon was ein aus der Vergangenheit. Und vielleicht habt ihr Beispiele gehört wie sowas hier. Halt doch einfach die Klappe, du hast doch sowieso nichts zu sagen. Oder jemand sagt, du bist faul. Vielleicht stimmte das ja sogar. Aber ist es doch nicht mein Leben, das ist doch nicht für immer. Ich war vielleicht faul in dem Moment, aber... Oder du bist einfach zu dumm, du wirst es nicht schaffen. Was ist bloß los mit dir? Warum kannst du nicht sein wie dein Bruder? Was bist du bloß für ein Christ, dass du sowas bringst und sowas machst? Und wenn dann sowas einschlägt, ist das wie eine Prophezeiung, kann wie eine Prophezeiung sein. Und diese Worte binden uns und definieren uns. Worte haben große Macht, bis ihnen widersprochen wird. Worte haben große Macht, bis ihnen widersprochen wird. Warum haben sie Macht? Weil wir ihnen glauben und die Worte damit unsere Worte werden und unser Denken und Reden und schließlich auch das Handeln bestimmen. Und das hat schon großen Einfluss, sogar auf was wir denken, worüber wir überhaupt nachdenken, wofür wir uns anstrengen und so weiter. Es ist interessant, dass der Jesus sagte vom Satan, ach, die Stelle habe ich gar nicht, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an und die Wahrheit ist nicht in ihm, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Ich habe mich früher gefragt, ja, warum ist das eigentlich so schlimm, wenn der lügt, weil wenn er sonst keine Macht hat, schlimm ist es nur dann, wenn wir ihm glauben. Schlimm ist es dann, wenn wir ihm glauben. Und dadurch hat er Macht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist die primäre Art, in der der Teufel tatsächlich wirkt. Sollte Gott gesagt haben, Gott liebt dich nicht wirklich. Ach, das kannst du ruhig machen. Das hat keine Konsequenzen. Solche Gedanken. Die Bibel hat ja auch Beispiele davon. Ja, und wenn wir diese Worte dann glauben, dann wiederholen wir sie zuerst im Kopf, in unseren Gedanken rotieren sie, aber dann schließlich kommt es auch in Worte raus und ins Handeln. Und das kann dann so klingen wie ein Echo. Ich habe nichts zu sagen. Wer will schon hören, was ich denke? Ich habe keinen Bock zu gar nichts. Ich bin zu dumm, ich schaffe es nicht. Aber das Gefühl, ich schaffe es nicht, ich glaube, das kennt jeder, glaube ich, bei irgendeiner Aufgabe. Kriege ich das hin? Kriege ich das noch hin? Aber da ist es eben die Frage, ja, ich will es versuchen oder jemand hat mir gesagt, du schaffst sowieso nichts. Das ist ein großer Unterschied. Oder tatsächlich wäre ich doch nur wie so und so, jemand anders, der irgendwas besser kann, der es irgendwo besser hat, der irgendwo vielleicht eine bessere Umgebung hat, bessere Familie, mehr Geld, mehr dies, mehr Begabung, keine Ahnung. Wäre ich doch nur wie so und so. Oder es ist mir egal, was richtig ist, ich mache jetzt, was ich will, was bin ich bloß für ein Christ, all diese Dinge. Wie gesagt, Mord haben Macht, bis ihnen widersprochen wird. Und da komme ich jetzt zu, was ist der Widerspruch? Das Wort Gottes, wer widerspricht eigentlich hier solchen Dingen? Wer legt Einspruch ein? Gott legt Einspruch ein, weil er hat Sachen gesagt, zu uns, über unser Leben. Und Gottes Worte sind heilsam. Jesus sagt zum Beispiel, die Wahrheit wird euch frei machen. Oder, gucken, ja, ich habe das nicht zitiert hier. Oder an anderer Stelle, meine Worte sind Geist und Leben. Oder an einer Stelle im Gebet sagt es, Herr, nur ein Wort von dir wird mir reichen, um mir zu helfen. Ich glaube, das gilt für alles, was Gott uns sagt. Gott spricht zu uns auf vielerlei Weise, zum erst durch die Bibel, aber dann auch durch heilsame Worte von anderen Menschen, anderen Christen, mit denen wir reden. Vielleicht die mal fragen, was denkst du hierzu oder hilf mit, red mal, bet mal mit mir oder so. Aber manchmal vielleicht auch durch einen starken Gedanke, der da ist wie eine Antwort Gottes auf etwas, was mir im Kopf rumgeht, wenn ich frage, Gott, was denkst du denn dazu? Und manchmal kommt dann so ein ganz starker Gedanke, der auch, man muss die Frucht prüfen, ob das von Gott ist wirklich, aber da wie so ein heilendes Wort ist, was wirklich Balsam ist. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt und da wird's nämlich spannend. Jetzt haben wir noch die alten Worte im Herzen, im Kopf und da kommt jetzt was Neues. Und da müssen wir uns fragen, da muss ich mich entscheiden, wem soll ich jetzt glauben? Was will ich verstärken? Denn beides ist da und ich glaube, das ist wirklich der Fall. In uns, in vielen Stellen ist beides da, die Angst zu versagen und die Berufung Gottes, der Ruf, irgendwas zu tun, die Müdigkeit, die, was weiß ich, viele Dinge. Es gibt immer diesen Widerspruch und wir müssen Gottes Wort gegen unsere Gefühle stellen oft. Und das fühlt sich immer erst komisch an, denn ich fühle mich ja noch ganz anders. Es gibt eine interessante Stelle im Römer 4, Vers 17, sagt der Paulus über Abraham, dass Abraham hat Gott geglaubt, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Und zwar, worum ging es da? Dass er einen Sohn haben sollte, dass er ein Vater vieler Völker sein sollte und so weiter. Aber da war ja noch gar nichts. Er hatte noch nicht mal ein einziges Kind. Und dann sollte er weggehen. Und das Handeln dazu, dem zu glauben und sagen, ja Gott, ich mache das, was du sagst, das hat dann den Weg aufgemacht. Und es ist wichtig zu wissen, glaube ich, dieses Spannungsfeld ist immer da und unsere Gefühle kommen aus unserer Vergangenheit, von dem, was wir erlebt haben, wo wir denken, oh, es wird wieder so, ich habe keine Lust oder ich mag das nicht, ich habe Angst. Gottes Worte weisen in die Zukunft und deswegen ist da oft So ein Widerspruch. In dem, was noch nicht ist. Und wenn man sich denkt, ja, ich kann das doch jetzt nicht sagen, weil das ist doch noch gar nicht so. Manchmal ist es auch so eine Stelle wie zum Beispiel, zieht den neuen Menschen an. Der alte Mensch ist doch da. Ich habe doch nur diesen Mantel übergezogen. Paulus sagt, ja, mach das, was neu ist. Und das Innere wird nachkommen. Was sein soll und was wachsen soll, das wird dadurch stark. Ich möchte euch jetzt Beispiele geben. Eine ganze Menge Bibelstellen. Und wie gesagt, keine Panik. Die Stellen liegen alle hinten zum Nachlesen. Das werden nämlich jetzt echt viele. Ich glaube, das ist die meisten Stellen, die ich je benutzt habe in der Predigt. Ich möchte mich das Wort selber sprechen lassen. Ich will da gar nicht viel zu sagen. Sondern Gott sagt das zu euch. Diese Verse. Und ich glaube, es ist gut, sich diese Sachen wirklich persönlich zu nehmen und vor Augen zu halten, dass wir daran festhalten können. Und damit es leichter wird, das auf uns anzuwenden, habe ich es etwas umformuliert. Manche Verse sind genau passend, aber manchmal habe ich das umformuliert ein bisschen, damit es auf mich, beziehungsweise dann natürlich, wenn ihr das lest, auf euch direkt gilt. Und zwar ist es wichtig, die Stelle gilt für euch, nicht für einen christlichen Supermann und eine christliche Superfrau. Für jeden. Es gibt Stellen, die gelten für manche Leute oder ganz spezielle Situationen, die habe ich nicht genommen, sondern Stellen, die wirklich für jeden gelten, aber so, dass sie für mich gelten, für dich gelten. Und so müsst ihr sie nehmen, so wie ich sie auch nehme. Und nur damit es keine Missverständnisse gibt, es gibt manche Leute, in unseren Gegenden ist das nicht so beliebt, aber manche, die überschlagen dann ein bisschen über die Stränge und denken, ach, wenn ich das nur sage im Namen Jesu, ich will das haben, das soll dann passieren und dann kann ich mir wünschen, was ich will. Nee, das ist überhaupt nicht so. Es ist eher im Gegenteil, sondern wir sagen, Gottes Wort, seine Verheißung, sein Plan für mein Leben soll gewinnen. Ich sage eigentlich damit, wenn ich sein Wort über mich wiederhole, sage ich, dein Wille geschehe. Über meine Schwachheit, über meine Zweifel, über was weiß ich hinaus. Dein Wille geschehe. Wir wollen so werden, wie du uns geplant hast. Es ist ein Akt der Hingabe gewissermaßen, wenn wir das tun. Also wenn ihr die Stellen jetzt lest, denkt jetzt nicht, oh Schreck, das bin ich ja noch gar nicht oder werde ich das jemals sein, sondern das ist das Ziel für Gott, für euer Leben. Und wir stellen uns gegen das, was uns lähmt und kaputt machen will. Die alten Worte vielleicht, die gesagt haben, du wirst nie was und so weiter. Ich lese das jetzt vor. Wie gesagt, verschiedene Übersetzungen sind es. Und ich habe manche umgeschrieben. Lasst es mal auf euch wirken. Und wie gesagt, ich werde da wenig zu sagen. Und zum Schluss gibt es nochmal einen kleinen Abschluss. Bibelstellen für uns alle. Zuerst einige Dinge zu dem Thema Kraft und Mut. Ich will fest und unerschütterlich sein und immer mehr zunehmen im Dienst des Herrn, denn ich weiß, dass meine Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ich bin wachsam, stehe im Glauben, bin mutig und stark. Oh. Wer würde das von sich sagen? Hä? Noch nicht. Nee, ich würde mich auch nicht trauen, aufzuzeigen. Aber ich möchte das nochmal wiederholen an dieser Stelle. Da würde ich sagen, ich will dahin kommen. Ich werde eines Tages ja mehr wachsam sein. Das ist alles von Wachstum. Das ist nicht 0 oder 1. Das ist ein Kontinuum. Man wird da stärker, fester im Glauben stehen, mutiger sein, stärker sein. Aber ich will jetzt anfangen damit. Nicht, ich bin jetzt, irgendwann mal werde ich es, wahrscheinlich wird es vom Himmel fallen und dann will ich mit einem Schlag aufwachen und dann wird alles gut sein. Nee, man wächst ja. Das heißt, ich fange jetzt damit an. Das heißt, wenn ich sowas lese, dann ist das für mich ein kleiner Schritt vorwärts. Nur nochmal als Erinnerung. Wenn ich bete, habe ich diese Zuversicht, wenn ich um etwas bitte nach Gottes Willen, dann hört er mich. Der Teufel kommt, um zu stehlen, zu töten und Verderben zu bringen. Jesus ist gekommen, damit ich das Leben in voller Genüge habe. Nachdem ich nun durch den Glauben an Christus gerechtfertigt bin, habe ich Frieden mit Gott. Ich habe Frieden mit Gott. Das heißt, wenn ich mich hinsetze zum Beten, denke ich nicht, oh mein Gott, ich wurm. Sondern in dem Moment sage ich, Gott, ich bin froh, ich bin wieder da. Ich habe Frieden mit dir. Wenn Schuld da ist und es steht etwas zwischen dir und Gott, dann musst du das sagen und wegräumen. Aber wenn das nicht da ist, dieses dumpfe Gefühl, ich bin zu wenig, ich weiß nicht. Nein, das ist es nicht. Und ich weiß genau, dass mir alle Dinge zum Besten dienen werden, weil ich Gott liebe und von ihm berufen bin. Gott hat eine Berufung für dich, auch wenn du nicht hier vorne was machst, aber für dein Leben, für das, was du bewirken sollst in deinem Umfeld. Und er baut es mehr und mehr. Du, Herr, bist mein Schild, der mich schützt. Du allein bist meine Ehre. Nicht die anderen Menschen. Du richtest mich immer wieder auf. Ganz bekannt. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Wir reden zu unserer Seele, zu unseren Gefühlen. Warum stöhnst du und bist verzweifelt? Warte doch nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch danken dafür, dass er mir geholfen hat. Ich werde ihm noch danken, auch wenn das jetzt noch nicht sichtbar ist. Warte mit Zuversicht und stöhne nicht und bin verzweifelt. Gott tröstet mich in aller Not, damit ich auch die trösten kann, die so etwas wie jetzt durchmachen, auch durchmachen. Ich kann ihnen den Trost und die Ermutigung weitergeben, die ich selbst von Gott bekommen habe. Und vielleicht ist das ein großer Teil meines Dienstes. Gottes Gnade und Gunst ist alles, was ich brauche. Seine Kraft wirkt am besten in mir, wenn ich schwach bin. Und schließlich, ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er in mir begonnen hat, zu Ende führen wird. Bis zu dem Tag, an dem Jesus kommt oder ich zu ihm gehe. Wo Stolz ist, da ist auch Schande. Aber Weisheit ist bei den Demütigen. Demütig, da möchte ich mich entwickeln. Wer hochmütig ist, wird schließlich erniedrigt werden. Der Bescheidene dagegen wird geehrt. Ihr kennt die andere Stelle von Jesus, wo er sagt, drängelt euch nicht an dem obersten Platz vom Tisch, sondern setzt dich unten hin und wenn dann einer dich nach oben ruft, dann wirst du geehrt und nicht, wenn du dich selber hochgemogelt hast. Oder das hier, es ist mir gesagt, was gut ist und was der Herr von mir möchte. Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor meinem Gott. Oder ich demütige mich unter die gewaltige Hand Gottes, damit er mich erhöht zu seiner Zeit. All meine Sorgen werfe ich auf ihn, denn er sorgt für mich. Und sein Friede, der das Verstehen übersteigt, bewahrt mich in Christus. Der letzte Schritt funktioniert eigentlich nur, wenn man die ersten beiden auch macht. Ich demütige mich unter die gewaltige Hand Gottes. Ich werfe meine Sorgen auf ihn und ich vertraue ihm. Und dann wird der Friede Gottes, der das Verstehen oft wirklich übersteigt, mich bewahren. Und ich kann schlafen im Sturm. Ja, und die letzte Gruppe ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir das immer mehr verstehen. Gottes Liebe zu uns. Dies erste ist so bekannt, das kennt jeder. Gott hat die Welt und auch mich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit ich nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben haben kann. Wow. Er rettete mich, nicht weil ich was geleistet hätte, womit ich seine Liebe verdient hätte, sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er mich zu einem neuen Menschen gemacht. Er hat mich zu einem neuen Menschen gemacht. Und das wirkt der Heilige Geist, den Gott mir reichlich geschenkt hat. Der Heilige Geist, der macht mich zum neuen Menschen. Eine andere Stelle, in meiner Hoffnung werde ich nicht enttäuscht. Denn Gott hat mir den Heiligen Geist gegeben und dadurch mein Herz mit Gewissheit erfüllt, dass er mich liebt. Haben wir diese Gewissheit wirklich? Oder muss das auch noch wachsen? Alles, was ich tue, soll von der Liebe Gottes bestimmt sein. Und jetzt eine meiner Lieblingsstellen zum Thema Liebe Gottes. Christus soll in meinem Herzen wohnen und mein Leben soll in seiner Liebe verwurzelt sein. Das heißt, ich stehe auf dem Fundament seiner Liebe. Dann kann ich zusammen mit den anderen Heiligen immer mehr erkennen, wie groß, breit, tief und hoch die Liebe Christi ist, sodass ich die Fülle Gottes erfahren kann. Ist es nicht interessant, wie wir die Liebe Gottes erkennen müssen in unserem Leben? Das ist jetzt kein weiches, flauschiges Gefühl, das ist viel mehr. Das setzt uns frei, damit wir die Fülle Gottes erfahren können. Ja, und die letzte Stelle hier. Der tiefste Grund für meine Zuversicht ist, ich liebe, weil er mich zuerst geliebt hat. Und deswegen kann ich das auch nur. Und Gottes vollkommene Liebe vertreibt meine Angst. So, soweit erstmal. Ihr habt die ganzen Stellen so gehört, wie hat das auf euch gewirkt? Überlegt mal, wie wende ich das jetzt an? Was mache ich damit? Ich möchte euch was empfehlen. Wie gesagt, die Schriftstellen liegen hinten, aber nur nicht der Text. Also ihr müsst doch nochmal in der Bibel nachgucken und das rausschreiben. Lest diese Stellen doch mal 2 Wochen lang jeden Tag durch und bezieht das mal auf euch selbst und guckt, was das macht mit euch. Oder wenn du ein spezielles Thema hast, dann schau mal, was dazu in der Bibel steht. Es gibt also unter Stichworte Konkordanzen, meistens die Wortkonkordanzen sind nicht so hilfreich, da muss man ja genau das gleiche Wort haben. Aber es gibt andere Studienbibeln, wo man dann nach Themen gucken kann und so weiter, auch im Internet. Und schau, was Gott zu dem sagt. Oder vielleicht hast du etwas, ist dir vorhin so ein Wort eingefallen, was früher jemand gesagt hat, was dich bindet oder wo du drunter leidest, was jemand vielleicht früher zu dir gesagt hat. Dann schau mal, was Gott dazu sagt. Und lass Gott deine Perspektive und Selbstbild bestimmen. Und es geht, wie gesagt, nicht darum, dass wir uns alle nur schön wohlfühlen und Selbstwertgefühl. Das sind andere Worte, aber worum es Gott geht, ist, dass wir heil werden und dass wir zu ihm hinwachsen. Dass wir heil werden letztendlich. Wenn du Schuld erkennst und merkst, oh, da war ja wirklich was, was bei mir falsch läuft, dann bitte Gott um Vergebung, lass das los, damit du heil wirst, kehr um. Aber dann mach weiter und lass dich nicht entmutigen. Lass dich von niemand festnageln auf das, was heute dein Problem ist. Und für manche Leute gibt's gar keine Worte im Sinne von, es gibt nur so ein dumpfes Gefühl. Ich bin deprimiert, ich weiß gar nicht warum. Es ist gar nicht so selten. Und dazu kann ich nur sagen, es hilft da, mit jemandem zu reden, jemand Seelsorge, um zu versuchen, Hintergründe herauszukriegen. Manchmal, aber wenn man nichts Konkretes weiß, ist es wirklich nur ein Gefühl, was uns vielleicht tatsächlich jemand eingeredet hat früher. Aus dir wird mal nichts. Und dann bin ich jetzt, meine Grundstimmung ist jetzt so. Das hatte ich früher, viele Jahre. Den Freund hat sich lustig gemacht über mich. Was habe ich früher immer gesagt? Irgendwas mache ich falsch, nur ich weiß nicht was. Das habe ich nicht immer gesagt, aber sowas in der Richtung, ne? Irgendwas stimmt doch nicht, warum hänge ich so durch? Da war nichts, das war nur ein Gefühl. Und wenn es ein Gefühl ist, dann darf man dem Gefühl nicht ewig Raum geben. Das heißt, dieses Spannungsfeld ist ganz normal, wenn ihr das bei euch empfindet oder das weißt. Wenn man nichts Konkretes hat, dann kann es auch einfach nur so vielleicht sogar ein Angriff sein. Stell die Bibelstellen und dem, was Gott sagt, stell das dem entgegen. Das nicht, um alles jetzt so Gefühle zu unterdrücken, wenn da was zu suchen ist, aber manchmal ist da nichts zu finden. Und lass Gottes Wort dich heilen und umwandeln. Am Schluss möchte ich eine Sache zitieren, wo ich das erst diese Woche herausgefunden habe, dass das in Wirklichkeit im Talmud steht. Aber das ist viel zitiert von vielen weisen Leuten. Ich dachte, irgendeiner hat sich das ausgedacht und zum Schluss kommt es aus dem Talmud. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er ist sein Schicksal. Zumindest wenn Gott nicht eingreift, ist das wirklich so. Deswegen ist mein Wunsch für euch, lasst euer Denken und Reden von Gottes Wort und seiner Sicht für euch und seiner Berufung für euch und seinem Plan und seiner Liebe bestimmen. Und wenn ihr Stimmen aus der Vergangenheit habt, die dich dem widersprechen, dann widersprecht diesen Stimmen und diesen Worten. Und dazu wünsche ich euch Gottes Segen. Amen. Danke.